Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Eine Stunde Liebe. Mit Shanley Anwar.
Keine Lust mehr auf Sex. Manchmal sind es ja ein paar Wochen in langen Beziehungen oder auch Monate, Jahre. Wie finden wir aus so einer Phase der Lustlosigkeit wieder raus? Damit hat sich die Paar- und Sexualtherapeutin Julia Hähnchen intensiv beschäftigt und hat Tipps für uns. Und Julia, nach dem, was du in deiner Praxis so hörst, Sexflaute, das kommt auch in den besten Beziehungen vor. Warum eigentlich?
Ja, also ein Grund für Lustlosigkeit könnte beispielsweise sein, dass sich die Bedürfnisse einfach verschoben haben mit der Zeit. Ne? Dass man am Anfang hat man andere Bedürfnisse für den Sex und das verändert sich in einer langen Beziehung und das könnte ein Grund sein, genau.
Julia kennt manche von euch vielleicht von ihrem Insta-Account Lustfaktor und wir können das mit der Lustlosigkeit auch wieder in den Griff kriegen, das Sexleben wieder aktivieren oder auch verändern. Wie genau? Darüber sprechen wir jetzt.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe.
Über nichts wird so oft gelogen wie über die Frage, wie oft Leute Sex haben, gerade in Beziehungen. Julia, was bekommst du so in der Praxis mit?
Ja, also ich würde sagen, dass selbst in der Paar- und Sexualberatung dann am Anfang sogar da auch noch oft gelogen oder geflunkert wird. Ja, also das ist ja nicht, dass man mit Absicht lügt, sondern dass man das Gefühl hat, man muss irgendwie jetzt so etwas antworten, was man so erwartet. Ne? Und tatsächlich passiert es häufig, ganz, ganz häufig echt, dass Menschen in der Sexualberatung am Anfang auch sagen, ja, so und so oft und irgendwann im Laufe des Gesprächs kommen wir dann dahin, dass der letzte Sex vielleicht doch eher so fast 3 Monate oder ein Jahr her ist und eben nicht letzte Woche war. Ne? Also das passiert schon manchmal tatsächlich, ja.
Wie oft Sex haben, wäre denn ein, ich sag mal, guter Schnitt? Also kann man das überhaupt so pauschal sagen?
Nee, tatsächlich kann man das nicht. Also das ist natürlich immer eine Antwort, die die meisten Menschen eben nicht hören wollen, weil wir wollen uns ja vergleichen. Ne? Wir wollen ja uns irgendwie in irgendeinem Mittelmaß so finden. Ne? Und das bestätigt uns dann, okay, es ist alles in Ordnung mit euch. Aber man kann das überhaupt gar nicht sagen, weil das echt so individuell ist und jedes Paar für sich selber irgendwie und auch jeder Mensch für sich rausfinden muss, was einem da gut tut. Ne? Das kann sein, dass man einmal im Monat super findet. Das kann sein, dass man 2-mal in der Woche gut findet und manche sagen auch, ach du, 3-mal im Jahr ist für uns auch super, ja. Also das ist wirklich sehr individuell, ja.
Wenn es jetzt um Lustlosigkeit geht, sprichst du in deinem Buch Kopf aus, Lust an, wie du deine Lustlosigkeit überwindest und ein erfülltes Sexleben führst, vor allem Frauen an. Warum?
Ja, man muss sagen, dass auch viele Männer damit ein Thema haben, ne? Also das wird dem Ganzen nicht hundertprozentig gerecht, wenn man sagt, das ist ein Frauenproblem. Aber was ich eben in der Praxis erlebe, ist, dass viele Frauen es als ihr Problem nehmen und sich dann darum kümmern. Und deswegen spreche ich Frauen an, weil ich glaube oder finde, dass es auch ein strukturelles Problem ist, ne? Dass sexuelle Lustlosigkeit bei den Frauen liegt. Also wenn wir jetzt ganz kurz so, weißt du, Care-Arbeit uns anschauen, im Sexuellen haben wir das auch so, ja. Auch Frauen kümmern sich um die Sexualität innerhalb von Beziehungen. Deswegen spreche ich da Frauen an, weil ich glaube, dass Frauen da noch mehr empowered werden dürfen an der Stelle, auch zu sagen, hey, es geht hier auch um meine Lust und nicht nur, dass ich sexuell verfügbar bin beispielsweise.
Du schreibst eben auch, du hast es eben schon anklingen lassen, sexuelle Lustlosigkeit ist ein strukturelles Problem, das durch fehlende Aufklärung über weibliche Lust begünstigt wird. Woran machst du das fest?
Also wenn wir uns jetzt zum Beispiel Schulbücher angucken, es gibt jetzt ja mittlerweile auch da eine Veränderung, aber auch die ist natürlich langsam und betrifft jetzt erstmal nur 3 Schulbücher, also 3 Verlage, die jetzt zum Beispiel die gesamte Klitoris mit aufnehmen in ihr Anatomiebereich. Und das ist zum Beispiel schon mal so, wo man sagen kann, okay, also das führt dazu, dass Frauen strukturell nichts über ihren Körper wissen einfach, ja. Und da fehlt einfach Wissen. Ja, auch Männer wissen ja nichts über den weiblichen Körper. An der Stelle dann. Und das ist einfach begünstigt eben das strukturelle Problem, dass Frauen später auch mit Lustlosigkeit anders konfrontiert sind, weil sie vielleicht nicht mal wissen, wie kann ich mir denn überhaupt Lust machen? Wie funktioniert zum Beispiel das mit dem Orgasmus? Ja? Wobei natürlich nicht der Orgasmus immer an Lust gekoppelt ist, aber das ist zum Beispiel ein wichtiger Faktor, ne? Beispielsweise, genau. Und deswegen würde ich eben sagen, dass Lustlosigkeit häufig auch ein strukturelles Problem ist. Hinzu kommt, dass Frauen oft das Gefühl haben, sie müssten sich eben auch um Partner und Harmonie kümmern, was ja auch einfach ein strukturelles Thema ist. Ja.
Ich fand es auch wirklich erstaunlich zu lesen, dass die Paare, die in deine Praxis kommen, dass dabei zu 99% es die Frau ist, die sagt, ich habe da eine Lustlosigkeit. Also das ist ja wirklich eine erstaunliche Zahl.
Ja, also ich habe ganz, ganz vereinzelt Männer, die entweder alleine kommen oder in der Partnerschaft, aber es ist wirklich sehr, sehr selten. Bei Instagram wiederum ist es häufiger, dass mir Frauen schreiben, hey, mein Partner hat keine Lust. Ja, das passiert häufiger, aber es ist super tabuisiert, also ganz, ganz, ganz doll tabuisiert. Aber in der Praxis kommen diese Paare kaum an bei mir. Schon spannend, ja.
Eben, wir hören jetzt gleich auch sogar ein paar männliche Perspektiven und haben nämlich zu der Frage Lustlosigkeit unsere Eine Stunde Liebe-Reporterin Nora Wilker zum Campus der Uni Köln geschickt. Die hat sich da mal zu dem Thema umgehört.
Phasenweise hat man einfach keine Lust auf Sex. Das kennen hier vor der Unimensa alle, mit denen ich spreche, wie die Germanistikstudentin Lisa.
Das kann halt in einer kurzfristigen, also in einer jüngeren Beziehung auftreten, aber auch in einer längeren Beziehung. Und ich glaube, das hat halt wirklich auch was damit zu tun, ob jetzt gerade Konflikte vorliegen oder ob man sich allgemein gut versteht. Oder manchmal in einer langen Beziehung ist es einfach so, dass man dann eher zu Freunden wird, als dass man noch so ein richtiges Paar ist. Und dass es sich dann komisch anfühlt, miteinander intim zu sein.
Dass eine Partnerin oder ein Partner keine Lust auf Sex hat, kann für Lisa sogar ein Grund zur Trennung sein. Die letzte Beziehung von ihrem guten Freund Jean ist so geendet.
So, ich hatte eher keinen Bock und scheiße, also es kam auch überraschend für mich selbst. Und ja, ab da fing dann auch die Beziehung echt krass dran, drunter zu leiden. Und ja, jetzt sind wir halt nicht mehr.
Ein Jahr waren Jean und seine Ex-Freundin zusammen, bis die Lustlosigkeit bei Jean losging.
So schwierig drüber zu reden, weil der andere Partner will es halt nicht so ganz verstehen. Er denkt halt, also es wäre halt seine Schuld oder so. Das ist das Problem, aber ja, ich weiß nicht, was dagegen hilft. Also bei mir war wirklich einfach nur Ende, das war's.
Keine Lust auf Sex zu haben, ist auch in kürzeren Beziehungen und Affären ein Thema, findet Alina, die mir mit blau getönten Haaren und Trainingsjacke entgegenkommt.
Das ist vielleicht ein bisschen zyklusbedingt auch und vielleicht auch mehr oder weniger Stress im Leben, gerade wenn irgendwie gerade bei Studium, Arbeit gerade viel los ist, dann vielleicht ist der Fokus woanders, die kann natürlich auch andersrum sein, dass man dann besonders denkt, okay, ich brauche einen Ausgleich oder so.
Wenn Stress aber eher dazu führt, dass man keine Lust auf Sex hat, dann findet Alina es wichtig, Druck rauszunehmen. Für sie kann es helfen.
Vielleicht sich mit dem Körper so ein bisschen beschäftigen, wenn man das möchte und vielleicht auch mal nicht wegschauen, wenn in einem Film irgendwie eine Sexszene kommt oder so, sich da so ein bisschen drauf einlassen und vielleicht auch einfach eine Zärtlichkeit haben, die nicht unbedingt auf Sex hinauslaufen muss, sodass man da gar nicht so den Druck hat, dann irgendwas machen zu müssen.
Zärtlichkeit, die nicht gezwungenermaßen zu Sex führt. Das kann für Alina sein, sich einfach nebeneinander zu setzen und sich anzugucken oder sich zu streicheln, durch die Haare zu fahren, sich zu massieren oder. Zu versuchen, sich von eingespielten Sexroutinen zu lösen, das hilft auch Caro. Ihr Tipp gegen Lustlosigkeit ist?
Vielleicht auch neue Sachen ausprobieren, da gibt es ja allerlei Kinks, die man immer mal irgendwie ausprobieren kann.
Caros Freundin Lisa, die sie zum Mittagessen begleitet, sagt da aber, erzwingen sollte man solche Versuche nicht. Irgendwo wird ihr sowas dann zu wild.
Also wenn man dann jetzt so anfängt, keine Ahnung, so BDSM-Spielchen zu machen, nur um die Beziehung wieder zu beleben, aber beide sind eigentlich nicht so Team BDSM, dann ist halt auch blöd. Also, keine Ahnung, irgendwo ist dann auch mal gut.
Was laut allen, die auf dem Campus unterwegs sind, hilft, ist ein Punkt, den Tyran anspricht.
Ich würde einfach sagen, viel reden und ehrlich zueinander sein. Und ja, dann gucken, ob man eine Lösung findet oder nicht. Und es wird immer Phasen geben, wo es mehr ist und wo es weniger ist. Und dann einfach auch es respektieren, wenn der andere mal eine Phase hat, wo es nicht so ist. Und dann einfach gucken, ob man das überwindet oder nicht.
Kein Sex zu haben ist nämlich auch okay. Das Ganze ist ja kein Wettbewerb.
Kleiner Einschub, Werbung in eigener Sache, bevor es mit Julia gleich weitergeht zu Lustlosigkeit. Wir sind mit Eine Stunde Liebe und den Fail in Love Nights am Samstag, 18. November, live in Dresden im Projekttheater. Juli und ich stehen da auf der Bühne zusammen mit zwei StorytellerInnen und einem Comedian. Und zum Beispiel von den Storytellern ist mit dabei eine Traurednerin, die erzählt von dem Gefühl, Menschen beruflich beim vermeintlich schönsten Liebesmoment ihres Lebens zu begleiten. Und dann ab nach Hause, zack, auch zu einer Langzeitbeziehung übrigens mit Haushalt, Kindern und anderen Verpflichtungen, so die volle Dröhnung Liebe im Alltagsdasein, wenn man so will. Und mit dabei ist auch in Dresden die Dating-Expertin und Psychologin Pia Karbitsch. Sie gibt Tipps zum Dating-Trend
Breaking the Habit.
Dahinter versteckt sich der Trend, die eigenen Dating-Gewohnheiten mal ein bisschen genauer unter die Lupe zu nehmen und ja, so auf Funktionalität in Anführungszeichen zu überprüfen und dann gegebenenfalls anzupassen. Wenn man zum Beispiel immer und immer wieder beim Dating an die in Anführungszeichen falschen Typen gerät, das ist ja so der Klassiker, dann ist es halt total sinnvoll, da nicht so weiterzumachen, sondern wirklich mal zu hinterfragen, welche Ängste und auch Bedürfnisse dahinter stecken. Das ist ja schließlich kein Zufall. Und dann halt auch sein Datingverhalten anzupassen.
5 Tipps gibt Pia, wie wir aus so Dating-Routinen rauskommen können. Macht sie am Samstag, 18. November in Dresden im Projekttheater. Ich freue mich, wenn ich da ein paar von euch vielleicht persönlich kennen kann. Und jetzt geht's weiter wieder zu Sex- und Paartherapeutin Julia Hähnchen. Und es ging ja eben darum, Sex ist kein Wettbewerb, aber wir neigen eben dazu, das hast du ja eben auch schon anklingen lassen, uns zu vergleichen, wenn es um Sexualität geht. Und sei es jetzt auch mit Idealen aus Hollywood-Filmen, aus Serien, manche vergleichen sich vielleicht sogar auch mit Pornos.
Ich denke, dass es total normal ist, dass wir uns vergleichen, weil wir ja keinen richtigen realen Einblick haben. Ne? Bei anderen Themen, wo wir uns vielleicht auch vergleichen, da haben wir vielleicht trotzdem immer noch ein mehr oder weniger Einblick, also auch in Konflikte von Paaren, von Freunden, ne, wenn man jetzt mal zusammen im Urlaub ist oder so, man hat ja trotzdem einen Einblick in die Paarbeziehung, man kriegt trotzdem ein Gefühl dafür, außer beim Sex, da sind wir ja wirklich nicht dabei. Ich glaube, deswegen ist da halt einfach auch viel Potenzial für so Illusionen, ja, und deswegen vergleichen wir uns da eben auch ständig, weil wir uns ja in irgendwas messen wollen, wo aber ja gar nichts ist zu messen. Das ist ja das große Problem. Ich denke, das Vergleichsthema ist gerade beim Sex eben wirklich, wirklich vielleicht sogar ein großes Problem dahingehend, dass es uns einfach sehr viel Stress auch macht und auch uns innerhalb von Beziehungen machen kann, wenn wir auch nicht drüber sprechen, hey, was ist denn für dich ein gutes Maß an Sex?
Ja. Sprechen war ja eben auch etwas, was angeklungen ist, was sowieso immer in Beziehung gut helfen kann, jetzt nicht nur in puncto Sex, dass man miteinander in Austausch geht. Wir wollen auf ein paar Punkte nochmal blicken, die eben zu hören waren. Wie entsteht Lustlosigkeit in der Beziehung überhaupt? Also da hat Lisa eben erzählt, man ist vielleicht lange zusammen, es gibt Konflikte oder man hat so dieses Gefühl plötzlich, ich sitze da immer auf der Couch und wir sind wie beste Freunde mehr, als dass wir wirklich eine Paarbeziehung haben.
Ja, also es ist total spannend, mal sich auch das Thema Intimität anzuschauen, weil was macht denn jetzt beispielsweise den Unterschied zwischen einer Freundschaft und einer Liebesbeziehung, sage ich jetzt mal. Ja. Und da ist ja der Unterschied schon mal da gegeben, dass wir in einer Liebesbeziehung viel intimer sind. Wir teilen intimere Dinge, wir zeigen uns vielleicht sogar nackt, wir sind sexuell, ja, also da ist schon mal ein Unterschied zwischen Intimität. Und wenn das wegfällt, dann ist ja der Sprung zu sagen, okay, wir sind ja vielleicht nur noch Freunde, der ist ja recht kurz, ja. Und ich glaube schon, dass das eine Angst ist von vielen Menschen, dass man dann auf einmal nur Freunde ist. Genau, und das würde ich zum Beispiel dann auch in der Paarberatung nochmal kontrollieren sozusagen mit dem Paar. Stimmt das wirklich? Aber warum kommt es überhaupt zur Lustlosigkeit? Also man muss ganz klar sagen, dass der Faktor Langzeitbeziehung oder überhaupt längere Beziehungen schon eine Ursache eigentlich ist. Ja, dass es erstmal total normal auch ist, dass man in langen Beziehungen auch Phasen hat, wo man vielleicht gar keinen Sex hat, dann kommen vielleicht Phasen, wo man wenig Sex hat, dann kommen vielleicht wieder Phasen, wo man mehr hat, ja. Und das ist auch spannend, wenn man da seine eigene Beziehungsgeschichte mal anguckt, wird man das auch feststellen, dass es nicht meistens nicht so immer so und so war, sondern dass es eben unterschiedlich war. Und das hat eben viel mit unserem Leben an sich dann zu tun. Ein weiterer Grund ist dann häufig, dass sich Beziehungen eben verändern, dass Bedürfnisse sich verändern. Ne? Also am Anfang von der Beziehung hat man vielleicht das Bedürfnis, die Person auch an sich zu binden, ne? Zu zeigen, hey, ich bin auch toll, ja, ich bin mit mir, kannst du Spaß haben, ich habe auch Lust auf dich. Und das verändert sich natürlich in einer längeren Beziehung auch, ne? Weil ich habe die Person ja schon an mich gebunden. Genau, also da kommen so ein paar Faktoren zusammen, die man dann eben auch erstmal sich anschauen darf, was der tatsächliche Grund dann tatsächlich auch ist. Ja.
Wir haben Jean gehört, der davon erzählt, dass er keine Lust mehr hatte, wusste nicht warum, Folge war Trennung nach einem Jahr Beziehung. Lustlosigkeit bei Männern, hast du ja eben schon anklingen lassen, ist vielleicht auch eher tabuisierter. Wie kommt es, dass das noch mehr Tabu ist?
Ich denke, das hat auch ganz viel mit unserem gesellschaftlichen Konstrukt von Männlichkeit zu tun, ne? Also, dass wir eben auch der Auffassung sind, Männer, die müssen ja auch sexuell jemand wollen, ja? Also, Frauen müssen auf der einen Seite so sexuell verfügbar sein und Männer müssen das Angebot aber auch annehmen, ja? Also, das sind so diese zwei Pole, die wir da oft haben. Und ein Mann ist eben dann ein Mann, wenn er auch lange kann und sowas, ja? Also, das hat sich jetzt ganz zufällig gereimt, ehrlich gesagt, aber
aber ich meine, man muss sagen, es sind diese so binären Hetero-Klischees auf jeden Fall, wirklich genau das. Der Mann will immer, die Frau irgendwie weniger. Und man fragt sich, wie entsteht so eine Dynamik überhaupt? Hat das vielleicht auch mit Sexroutinen zu tun? Eben dieses oft der Ablauf, Vorspiel, Penetration, dann vielleicht noch Kuscheln und der männliche Orgasmus steht so im Vordergrund, aber natürlich auch so dieses Liefern müssen, muss jetzt irgendwie so derjenige sein, der da durchführt fast vielleicht, der aktive Part, also wenn man es jetzt ganz klischeehaft sich anguckt, sind das auch solche Probleme?
Ja, auf jeden Fall. Also auch so dieses, ich würde da ganz viel auch noch so dran koppeln, dass Männer eben auch leiten müssen, führen sollen, dominant sein müssen, wissen, was sie wollen. Ne? Also das alles, was du gerade schon gesagt hast, das spielt da auf jeden Fall definitiv eine ganz große Rolle. Ja.
Und dann ist ja im Grunde der Konterpart, dass die Frau dann eher in die Passivität abrutschen soll, dass sie eben dann nicht die Dominante sein kann, die sagen kann, so ich habe Lust, ich will jetzt. Weil das, finde ich, klingt in deinem Buch auch immer wieder an, dass wir eigentlich so eine Form von egoistischer Lust als Frau nie so richtig gelernt haben zu sagen, so ich habe jetzt Bock.
Ja, genau. Also bei Frauen ist es häufig eben an was Emotionales gekoppelt. Ja, also an die Beziehung zum Partner, an sich fallen lassen können, sich ganz dem hingeben. Ne? Also das ist ganz viel daran gekoppelt und das macht natürlich einen enormen Stress auch. Ja, es macht einen enormen Druck, weil dann muss ja Sex auch immer perfekt sein. Ne? Also es muss ja immer super sein dann. Es muss immer erotisch sein, die Funken müssen sprühen, man muss sich total verbunden fühlen und wenn man das mal nicht tut, dann ist der Sex ja auch echt nicht gut gewesen scheinbar. Da ist viel Druck gekoppelt, ja, aber auch für Männer, weil für Männer bedeutet das im Umkehrschluss auch, dass sie eben, wenn sie mal nicht die Führung übernehmen wollen oder, ne, also Männer dürfen sich eigentlich kaum verletzlich zeigen, Sinnlichkeit spielt für Männer immer noch eine ganz, ganz kleine Rolle beim Sex, ja, also da spielen viele Klischees mit rein, die ich aus der Praxis leider immer noch bestätigen kann, ja.
Und eben, wir haben gehört, wie Jean dann sagt, ich weiß nicht, was dagegen hilft. Du hast jetzt für dein Buch im Grunde aufgeschrieben, eine bestimmte Methode, jetzt auch benannt nach deinem Insta-Account Lustfaktor, die Lustfaktor-Methode, wo du darauf eingehst, ein Modell entwickelst, zu sagen, wie komme ich aus der Lustlosigkeit raus? Wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, das so systematisch anzugehen? Das ist aus der Praxis heraus wahrscheinlich entstanden, weil da jeder sagt, so, was ist die Lösung? Wie komme ich hier raus?
Ja. Ja, total. Also wie ist das entstanden? Also einmal muss ich sagen, dass in diesem Buch, ich würde sagen, so 1,5-2 Jahre Arbeit drin stecken, was so Arbeit mit Paaren auch angeht, ne, um Lösungen auch zu finden, die dann auch funktionieren, weil ich mache oft die Erfahrung und auch durch meine eigene Weiterbildung habe ich da gemerkt, da fehlt mir irgendwie total was, wie ich mit Paaren da auch nachhaltig was verändern kann an der Sexualität, weil es geht ja nicht darum zu sagen, okay, jetzt habt halt mal wieder Sex und dann passt es schon, weil das ist ja was, das kriegt man ja vielleicht hin, ja, okay, dann haben wir halt mal wieder Sex, aber es geht ja darum, dass man nachhaltig sich innerhalb der Beziehung sexuell gut fühlt und das ist ja so der Punkt, der Knackpunkt und dann ist mir eben aufgefallen in der Arbeit mit Paaren, dass es eben sehr hilfreich sein kann, auch da so ein bisschen so Schritt für Schritt sich ranzutasten, ja. Ich finde einfach nochmal wichtig zu sagen, Lust ist Übungssache. Wir können das üben, wir können das lernen, wir alle können das jederzeit auch lernen und üben. Und ich glaube, das ist einfach auch nochmal so ein wichtiger Hinweis, ne, dass wir einfach Schritt für Schritt uns langsam da rantasten, dass wir uns da jetzt keinen Stress machen müssen. Aber das gibt eine Lösung und wenn du die möchtest, hier ist sie, guck sie dir mal an. So. Und das war mir wichtig, glaube ich. Ja.
Ein Aspekt ist ja im Grunde genau dann dahin zu gehen, die eigene Lust zu erforschen. Ich habe ja schon gesagt, du hast so ein bisschen den Fokus da auf Frauen auch bewusst. Wir beide haben ja auch schon mal in einer Stunde Liebe über das Thema Solo-Sex gesprochen und eben auch, wie wichtig es da ist, dass man hat so bestimmte eingespielte Muster vielleicht sogar von Kind auf, die man sich irgendwie antrainiert hat,
Und wo man weiß, so innerhalb von wenigen Minuten kann ich da irgendwie ganz kurz kommen, wenn ich will. Aber das ist jetzt nicht das, was aus deiner Sicht sozusagen zielführend ist, schnell irgendwie zu kommen, sondern den eigenen Körper, erogene Zonen, all das. Also es ist etwas, was Zeit braucht und was nachhaltig sein muss. An einer Stelle sagst du auch, so 2 Minuten am Tag investiert die mal in so eine Art Lustforschung. Kann man das so nennen?
Ja, ja, total. Also da vielleicht nochmal wichtig, ne? Also es kann natürlich schon auch toll und förderlich sein, wenn ich innerhalb von 2 Minuten komme und damit bin ich happy und so, ja. Genau. Aber ja, was du sagst, ist total wichtig, zu überlegen, was hat nachhaltig auch für den gemeinsamen Sex dann, was hat da einen Mehrwert, ja? Und es kann eben sein, ja, wenn ich jetzt lerne, innerhalb von 2 Minuten auf eine ganz bestimmte Art und Weise zu kommen, dann passt es aber beim Paarsex eigentlich gar nicht mehr rein, weil vielleicht könnte die Frau auch ganz schnell kommen, wenn sie ein Toy dazu benutzt. Aber die Frage ist ja, mit welchem Ziel dann auch, ja? Und wir haben ja gerade auch nochmal so drüber gesprochen, was macht den Unterschied zu einer Freundschaft aus? Das ist ja auch eine Intimität, die eben auch durch Sex hergestellt werden kann. Und wenn ich jetzt innerhalb von 2 Minuten, beide kommen innerhalb von 2 Minuten, wir haben dauernd Sex auf Distanz vielleicht auch, ja, dann entsteht auch nicht wirklich eine Intimität, ja? Und das ist so ein bisschen für mich auch die Frage, zu gucken, okay, was braucht es, um nachhaltig sich mit der anderen Person gut zu fühlen, wohl zu fühlen, sicher zu fühlen? Was braucht es, um sich tatsächlich fallen lassen zu können und sich auch tatsächlich zu zeigen, um dann auch die Haltung einzunehmen, hey, letztendlich geht es doch darum, dass wir qualitativen Sex haben, der uns beiden gut tut und dass es nicht darum geht, 2-mal die Woche Sex haben zu müssen.
Wir haben gerade eben bei diesen Stimmen vom Kölner Campus auch gehört, dass man, Alina sagt es eben, körperlich sein kann ohne Sex, also auch aus gewissen Routinen rauskommen, wo es vielleicht ganz schnell irgendwie nur um das Thema Penetration geht, sondern dass man einfach sagt, lass uns den Körper auch nochmal anders anschauen, erforschen. Wenn du so einen Tipp Paaren gibst in der Praxis, was bewirkt er bei denen?
Ja, also oft hat es den Effekt, dass Paare sich erstmal dahingehend selbst hinterfragen, was Sex für sie eigentlich ist. Ne? Weil häufig haben wir, ne, okay, Sex gleich Penetration. Und das ist übrigens auch ganz spannend, wenn ich dann frage, okay, also ich frage nicht, okay, wann hatten Sie das letzte Mal Sex? Aber natürlich ist es auch so ein Thema dann, ja, wie lange hatten Sie denn vielleicht keinen Sex mehr? Was würden Sie sich wünschen? Und häufig ist es so, dass dann viele eben die Penetration als den letzten Sex ausmachen. Ne? Aber es gibt ja noch viel mehr, die Alina hatte schön gesagt, es gibt ja noch so viel mehr. Und den Effekt hat es auf Paare erstmal, dass sie ihre Konzepte von Sexualität hinterfragen. Ne? Wie wollen wir Sexualität leben? Was ist eigentlich gut für uns? Muss es eine Penetration sein oder geht es auch anders? Und dann auch so diesen Glaubenssatz, Sex ist erst richtiger Sex, wenn eine Penetration stattgefunden hat. Das ist schon auch bei ganz vielen Menschen einfach drin. So, genau, also das hat auf jeden Fall diesen Effekt dann erstmal. Und ein anderer Effekt, den ich oft beobachte, ist, dass Paare anfangen, darüber zu sprechen. Also, dass sie in die Kommunikation gehen und zwar auch beim Sex. Ja, also nicht nur davor oder danach, sondern auch beim Sex. Und das kann man auch üben. Ich gebe da gerne die Übung mit, dass man einfach zu Beginn, nach dem Sex drüber spricht, hey, wie war es für dich heute? Wie hast du dich gefühlt? Hast du dich gut gefühlt? Warst du bei der Sache? Ja, dass man das so ein bisschen etabliert als Paar und dann fällt es einem auch irgendwann leichter, beim Sex drüber zu sprechen. Und viele Paare kommen zurück und sagen, boah, das war so mindblowing, dass wir beim Sex drüber sprechen, was uns gefällt. Ja, das war so toll. Und plötzlich war man sich so ganz anders nah nochmal. Genau, das hat so die 2 Effekte, würde ich sagen.
Das ist so spannend, weil das ist eher so eine kleine Stellschraube, würde ich jetzt sagen. Sprechen ist ja jetzt was wir im Grunde alle mitnehmen können, auch als Tipp. Wir haben eben auch gehört, dass es dann manche gibt, die dann so eine Idee haben von, vielleicht muss ich irgendwie mehr zaubern quasi oder irgendwas Exotischeres bieten. Vielleicht muss ich irgendwie in BDSM-Bereiche mich umschauen oder. Und ich weiß nicht, kommt das auch oft so ein Gefühl von, ich muss mich jetzt irgendwie interessant machen, jetzt muss ich ja vielleicht irgendwie was Ungewöhnlicheres, eine andere Sexualpraktik ausprobieren, also dass man direkt irgendwie komplizierter denkt, als man eigentlich müsste.
Ja. Würde ich sogar sagen, dass es sehr klassisch ist und viele kommen dann auch und haben dann schon Sachen ausprobiert, vielleicht mal einen Adventskalender von ne, ja, oder keine Ahnung, und hat aber halt auch nicht so gefruchtet, und deswegen war mir auch das so wichtig, in dem Buch zu beschreiben, dass es mir darum geht, nachhaltig etwas zu verändern, eben auch mit dieser 4-Schritte-Methode,
dass es wirklich auch einen nachhaltigen Effekt hat und eben nicht nur so einen kurzen. Ne? Ich mache immer ganz gerne das Beispiel mit dem Urlaub. Jetzt kommt der Urlaub. Entweder hat man jetzt total Stress, weil man denkt, boah, wir hatten jetzt schon so lange keinen Sex mehr, jetzt muss es stattfinden. Andererseits denkt man, okay, das könnte ja mal wieder sein. Da ist man viel entspannter, dann hat man vielleicht auch ganz tollen Sex. Aber die Frage ist ja, wie kann ich das Gefühl in den Alltag mitnehmen? Mhm. Wie kann ich meinen Alltag gestalten, dass ich gar nicht denken muss, oh, jetzt hangeln wir uns von Urlaub zu Urlaub oder so. Ja. Mhm. Deswegen auch dieses Nachhaltige so ein bisschen.
Genau,
ja.
Das ist mir auch total aufgefallen, wie du sehr auf dieses Nachhaltige pochst. Also, dass man sich eben realistische Ziele dann auch setzt und nicht so wie Neujahrsvorsätze oder so ein Fitnessstudio-Abo, wo man es irgendwann nach ein paar Wochen schon schleifen lässt. Und wichtig, glaube ich, auch den Ausdruck zu sagen, Sex ist Persönlichkeitsentwicklung, das schreibst du.
Ja.
Und ich glaube, das ist sowas, das muss man sich, glaube ich, die ganze Zeit vergegenwärtigen, dass das halt so ein lebenslanger Prozess ist. Der Körper verändert sich, man selber verändert sich, die Situation, in der man ist, verändert sich. Das ist ja, sehr viele Faktoren spielen da ja drauf ein. Das ist ja jetzt nicht nur zwei Menschen, die irgendwie miteinander zu tun haben, sondern ganz viel, oder?
Ja, und das finde ich einfach insgesamt so spannend, dass wir Sexualität an so vielen Stellen in unserem Leben ausklammern, ne? Und dann verwundert sind, dass das irgendwie zusammenhängt, so, ja, weil natürlich ist alles, was ich tue, alles, was ich denke, was ich fühle, was ich sage, hat natürlich Einfluss auf meine Sexualität, ja, ist ja ganz klar, also, weil ich bin eigentlich beim Sex ist so der Punkt, wo ich auch vor allen Dingen da eben ganz ich bin und mich zeige. Und da geht es eben gar nicht so, also ne, viele versuchen natürlich schon auch beim Sex irgendwie so eine Maske oder so einen Abstand, so eine Distanz zu haben. Aber letztendlich ist ja auch das häufig das, was wenn wir dann meinen, wenn wir über Verletzlichkeit sprechen, dass man da so ganz authentisch dann am Ende vom Tag ist. Ja, genau. Deswegen finde ich es eigentlich immer eher faszinierend, dass Menschen die Sexualität bei so vielen Sachen ausklammern. Also bei allen Dingen im Gesundheitssystem zum Beispiel, weil Gesundheit und Sexualität hängen natürlich auch super eng zusammen, ne? Und es kann natürlich auch sein, beispielsweise man bekommt eine Diagnose für eine Krankheit oder es muss jetzt auch keine ganz schlimme Krankheit sein, sondern es kann auch sein Hashimoto beispielsweise oder irgendwelche chronischen Krankheiten. Natürlich haben die auch einen Einfluss auf die Sexualität und auf die Lust und auf das Paar. Und ne? Also
darüber,
was ich sagen möchte,
ja, beim Insta-Account über Hashimoto jetzt speziell bei dir.
Genau. Genau. Und was ich da einfach sagen möchte, ist, dass alles, was wir halt tun, irgendwie Einfluss auch auf unsere Sexualität hat. Und verrückt wäre es eigentlich zu sagen, wir gucken uns das nicht mit an. So.
Als wären wir in so einem luftleeren Raum. Und dieses
genau.
Nachhaltige, was du ja immer, worauf du so pochst, das findet auch dadurch statt, dass es ja fast wie eine Art Journal sein soll. Also das Buch Kopf aus, Lust an. Das ist ja fast in Teilen wie ein Arbeitsheft. Also mit Stellen zum Fragen beantworten, sich selbst analysieren, Erfolge auch festhalten. Also das will ich auch noch mitgeben. Das geht, es ist so ein Reinschreibbuch. Das ist nichts, was irgendwie ordentlich bleiben soll, sondern kann auch Eselsohr rein oder irgendwie mal ein Post-it hier und noch eine Überlegung da. Vielleicht sogar auch zu zweit das sich anzugucken. Auch wenn du dich sehr an Frauen richtest, kann man das ja in die Beziehung mit reinnehmen.
Unbedingt, also gerade so der vierte Schritt, da geht es ja viel um Beziehungen, da geht es schon auch darum, wirklich den Partner, Partnerin dann auch wirklich mit reinzuholen ins Boot. Das sind auch Übungen dann wirklich für beide da. Und also dadurch, dass ich ja aus der Praxis einfach immer schreibe, finde ich es einfach super wichtig, dass die Menschen dann, die mit meinem Buch, mit meinen Dingen arbeiten, auch wirklich was davon haben am Ende des Tages. Das ist mir persönlich ein großes Anliegen. Und deswegen muss man dann halt eben auch ins Tun kommen. Und deswegen gibt es auch immer so viele Übungen, ne? Und das ist mir persönlich einfach super wichtig, weil ich möchte, dass Menschen, die sich das holen, auch wirklich davon profitieren können, wenn sie das möchten. Ja, deswegen sind mir diese persönlichen Übungen da immer so wichtig.
Ja.
Und da gibt es auf jeden Fall einige im Buch.
Denn, und jetzt kommt das letzte Lieblingszitat, ohne Veränderung keine Veränderung, schreibt Paar und Sexualtherapeutin Julia Hähnchen. Sie berät zu Orgasmusproblemen, fehlender Lust, Beziehungskonflikten und gibt dazu eben auch Input auf ihrem Instagram-Account Lustfaktor und wie man die eigene Lust wieder aktivieren kann. Das haben wir jetzt hier besprochen. Danke, Julia, für den Besuch in Eine Stunde Liebe.
Vielen Dank dir.
Hier kommt, wenn man so will, jetzt noch als letztes Bonbon das Liebestagebuch. Vor über einem Jahr haben sich Caro und ihr Freund ja getrennt. Und es hat eine Weile gedauert, bis sie so dann alles aus 10 Jahre Beziehung aufgedröselt hat. Caro hatte eine gemeinsame Wohnung mit ihrem Freund, Möbelverträge und. Und es gibt jetzt noch so ein letztes Relikt aus der gemeinsamen Zeit. Caro kann ihren Ex-Partner, konnte den eintragen bei der Arbeit, damit er günstiger fliegen kann. Und bis jetzt war eben immer noch der Name dieses Ex-Freundes da drin in dieser Regelung. Nach einem Jahr Trennung möchte sie aber die Möglichkeit, günstig zu reisen, dieses Privileg lieber mit ihrem neuen Partner Jones teilen. Und wie auf diesen Switch ihr Ex reagiert hat, das hört ihr jetzt.
Also ich kann von meiner Arbeit aus, kann ich meinen Lebenspartner quasi eintragen, dass er günstiger reisen kann. Und da habe ich ihm gesagt, ich behalte dich da erstmal drin. Und jetzt ist er halt schon ein Jahr lang eingetragen gewesen nach unserer Trennung. Und Jones hat irgendwie so geduldig gewartet, bis der Platz dann frei ist, bis er eingetragen wird und günstig reisen kann. Und es war dann irgendwann der Zeitpunkt gekommen, dass ich gesagt habe, okay, es ist jetzt ein Jahr um und wir sind einfach nicht mehr zusammen und haben nichts mehr miteinander zu tun. Irgendwann muss ich ihm dieses Privileg halt nehmen. Und das habe ich dann gemacht. Ich habe ihn austragen lassen und habe ihm aber nicht geschrieben, hey, du hast jetzt keinen Zugriff mehr auf dieses Portal, worüber du dir günstiger Reisen buchen kannst. Er hat mich dann gefühlte 10 Minuten später angeschrieben und versucht anzurufen, so, hey, hast du das Passwort geändert? Ich komme da nicht mehr rein und so. Und dann habe ich ihm gesagt, nee, ich habe dich ausgetragen. Und seine Reaktion war erstmal so, okay, schade. Und mir hat das total leid getan. Also ich hatte ein richtig, richtig schlechtes Gewissen. Und auf einmal kriege ich elendlange Nachrichten über WhatsApp mit den übelsten Beleidigungen. Also es war echt krass, weil ich kenne das gar nicht von ihm. Er ist sehr respektvoll und ja, ich habe noch nie ein böses Wort mir gegenüber gehört oder zu irgendwem anders. Also das ist überhaupt nicht seine Art und er hat richtig fiese Sachen geschrieben. Ich wäre die ekelhafteste und egoistischste Person, die er kennt und so. Und wenn er auf mich angesprochen wird, dann schämt er sich, mich zu kennen und so. Und das war nur ein Bruchteil von den Gemeinheiten, die er da verfasst hat. Ich war richtig geschockt. Also ich kann verstehen, dass es irgendwie ärgerlich ist, dass er jetzt nicht mehr diese Privilegien hat. Aber es ist kein Grund, so ausfallend zu werden. Und er hat nicht aufgehört, mir zu schreiben, dass ich ihn blocken musste. Also ich hätte niemals gedacht, dass ich ihn blocken muss, aber es ging nicht anders. Ich musste mich selbst schützen vor diesen echt fiesen Sachen, die er da gesagt hat. Und dann hat er mir ein paar Stunden später per SMS, kann man dann ja noch schreiben, geschrieben, sorry, bin ausgerastet. Und daraufhin habe ich ihn dann wieder entblockt und er hat dann auch die Sachen gelöscht aus dem Chat. Aber das war echt hart. Und es hat irgendwie augenblicklich aufgehört, dass ich mich schlecht fühle, wie es ihm geht, weil er so fies war zu mir. Und ich weiß, dass ich nicht egoistisch und ekelhaft bin und dass es wirklich nett war von mir, dass ich ihn noch ein Jahr lang habe diese Privilegien nutzen lassen. Und also ich habe noch so viele nette Dinge getan und also das ist überhaupt nicht gerechtfertigt. Aber natürlich ist mir das nahegegangen, weil er ja mich gemeint hat irgendwie. Das war richtig, richtig verletzend. Natürlich schon hart, sowas zu hören. Gerade von jemandem, der einem so nahe stand und steht. Ja. Aber seitdem ist irgendwie das Gefühl, so dieser Trauer über das Ende der Beziehung, das ist irgendwie weg. Also das hat es damit irgendwie gelöst. Und jetzt glaube ich, dass es unglaublich wichtig ist, einen richtigen Cut zu haben. Also mit Kontaktabbruch, also so gar nicht mehr schreiben. Auch nicht so random, ach du, ich habe noch eine Unterhose von dir oder so. Ja, sondern dass man wirklich keinen Kontakt mehr hat. Und das hat das jetzt irgendwie bewirkt, diese Aktion.
Ja, manchmal ist so ein harter Schnitt wahrscheinlich wirklich besser, bevor es total übergriffig wird. Und es scheint so, als würden wir von Caro im nächsten Liebestagebuch dann eher mehr über ihren neuen Freund Jones hören. So. Eine Stunde Liebe war das mit Shanley Anwar. Danke fürs liebevolle Lauschen.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.